Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Michael Gessert. Und das sind unsere Themen.
Postquantenkryptographie. IT-Sicherheitsfachleute raten zu Provisorien. World Wide Web. Das Surfen wird quantensicher. KI-Kontrolle. Lässt der AI Act zu viele Schlupflöcher offen? Und das digitale Logbuch. Verlass.
Es gibt auch tatsächlich Leute, die meinen, dass eher die Fusionsforschung erfolgreich ist, als dass die Quantencomputer kommen. Das wäre wieder eine etwas andere Sichtweise. Wir wissen es tatsächlich bisher nicht, insbesondere auch deshalb nicht, weil man technologischen Fortschritt schwer vorhersagen kann. Da kann es ja Durchbrüche geben und auf einmal ist es doch innerhalb von 10 Jahren geschafft.
Sagt Jörn Müller-Quade vom Karlsruher Institut für Technologie. Große Hoffnungen sind mit den künftigen Quantencomputern verbunden, starke Befürchtungen auch und wie gehört, sehr viel Ungewissheit. Problematisch ist vor allem, dass sie einmal sehr schnell große Zahlen in ihre Primfaktoren werden zerlegen können, was sich zunächst einmal gut anhört, aber top gefährlich ist. Denn ein Großteil der Verschlüsselungsverfahren, mit denen wir etwa im Internet abhörsicher kommunizieren oder Dokumente digital signieren, beruht eben darauf, dass eine solche Faktorisierung äußerst schwierig ist. Heutige Supercomputer können darauf basierende Verfahren nicht knacken, künftige Quantencomputer schon. Deshalb werden neue, quantensichere Verschlüsselungsverfahren entwickelt. Das Münchner Fraunhofer-Institut für angewandte und integrierte Sicherheit veranstaltet regelmäßige Kongresse zum Stand der Technik. Achim Killer, Sie waren beim diesjährigen Postquantum-Update vor ein paar Tagen dabei. Wer hat denn die Nase vorn, die Kryptografen oder die Codeknacker?
Es ist schwer zu sagen. Auf der ISEC-Veranstaltung war jedenfalls nichts dazu zu erfahren. Es war, sagen wir mal, ein Kongress, den ein Hauch von sokratischer Weisheit umweht hat. Sokrates war ja der Philosoph, der gesagt haben soll, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und dazu haben sich die nun wirklich hochkarätigen Experten beim Post-Quantum Cryptography Update auch bekannt. Wann gibt's leistungsfähige Quantencomputer? Man weiß es nicht. Sind die neuen Verschlüsselungsverfahren, die das Maßgebliche ist, das US-amerikanische National Institute of Standards and Technology 2022 standardisiert hat, wirklich quantensicher? Auch das weiß man nicht.
Was ist denn dann besprochen worden?
Wie mit der Ungewissheit umzugehen ist. Verschlüsselung ist heute ja omnipräsent. Im Web wird verschlüsselt, im Internet der Dinge, im Mobilfunk, in der Blockchain. Und überall da droht Gefahr. Auch wenn man noch nicht weiß, wann sie eintritt, aber darauf vorbereiten muss man sich halt.
Ja, wäre es da nicht besser, man wartet einfach, bis Klarheit herrscht?
Nee, dann wäre es wohl zu spät. Autos deutscher Hersteller beispielsweise haben eine Nutzungsdauer von 20, 25 Jahren und sie kommunizieren immer mehr über Mobilfunk. Diese Kommunikation muss heute schon quantensicher implementiert werden. Denn bis die Autos mal aus dem Verkehr gezogen und verschrottet werden, gibt's vielleicht schon starke, kryptoknackende Quantencomputer.
Was aber auch nicht sicher ist. Ein Maß für die Leistungsfähigkeit solcher Rechner ist die Zahl der quantenmechanisch verschränkten Qubits. Auf etwas über 100 Qubits bringen es die aktuell stärksten Computer, wie etwa IBM und Google sie vorgestellt haben. Wir haben einmal nachgefragt, wie viele Qubits nötig wären, um heute gängige Verschlüsselungsverfahren zu knacken.
Wenn Sie den guten RSA 2048 nehmen, dann brauchen Sie 4097. Das Entscheidende ist, das müssen sehr saubere, sehr fehlerarme Qubits sein. Und das ist im Augenblick und wahrscheinlich auf sehr absehbare Zeit nicht realistisch, die nativ in Hardware zu machen. Aber mit dem Verfahren der Quantenfehlerkorrektur, wo man die Information redundant in vielen Qubits speichert, um sie korrigieren zu können, kann man das möglicherweise erreichen.
Sagt Frank-Wilhelm Mauch vom Forschungszentrum Jülich. Ein Rechner mit ein paar tausend Qubits scheint aus heutiger Perspektive machbar zu sein. Allerdings erhöht die Notwendigkeit zur Quantenfehlerkorrektur die Anzahl der benötigten Qubits um ein Vielfaches.
Der Overhead ist dort mindestens 1000, aber realistischerweise eher 10.000 physikalische Qubits pro logischen Qubit. Das heißt, da ist man dann mit ein paar Millionen dabei. Wie hoch das genau ist, da gibt es dann Details, da kommt es auf die Laufzeit an und ist auch Gegenstand aktueller Forschung.
Angesichts einer derart unvorhersehbaren technischen Entwicklung raten Sicherheitsexperten denn auch zu einem flexiblen Vorgehen. Unternehmen, die Verschlüsselungsverfahren implementieren und nutzen, empfehlen sie Kryptoagilität. Das System sollte sich leicht an sich verändernde Anforderungen anpassen lassen, ohne gleich in Gänze ausgetauscht werden zu müssen, sagt Jörn Müller-Quade vom Karlsruher Institut für Technologie.
Das heißt, eigentlich müssten diese Software und die Hardware vielleicht auch so strukturiert sein, dass sie beispielsweise modular aufgebaut ist, klar abgegrenzte Komponenten hat, damit man eben Wartbarkeit hat. In dem Falle geht es nicht um die Wartung für die Reparatur, sondern wirklich um die Wartung, dass etwas ausgetauscht werden kann, ein Teil ausgetauscht werden kann, dem wir nicht mehr vertrauen, aber das Gesamtsystem trotzdem weiter funktioniert.
Für Kryptoagilität spricht auch, dass bislang nur wenige Verschlüsselungsverfahren vom US-amerikanischen NIST quantensicher eingestuft und standardisiert worden sind. Und ursprünglich für sicher gehaltene Verfahren sind während des Standardisierungsprozesses geknackt worden, erläutert Kim Nguyen, Chief Scientist Security bei der Bundesdruckerei.
Da ist noch einiges zu tun. Das NIST hat ja die ersten Algorithmen standardisiert für Verschlüsselung und für Schlüsseleinigung. Für Signatur gibt es ja auch schon Kandidaten. Hier hat man aber aufgrund eben der Vorfälle der vergangenen Jahre nochmal einen neuen Wettbewerb gestartet, sodass hier neue Kandidaten eingebracht worden sind. Die werden jetzt wieder geprüft und ist davon auszugehen, dass das natürlich auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.
Und auch Kryptoagilität selbst sei nicht kurzfristig erreichbar, sagt Kim Nguyen, denn es sei äußerst aufwendig, die gesamte Sicherheitsinfrastruktur einer Volkswirtschaft zu flexibilisieren. Eine Prognose, wie lange es dauern könnte, mag er denn auch nicht abgeben.
Das ist natürlich schwer, weil von Einzelfällen abhängig, aber die Zahlen, die man jetzt sieht und die ja auch große Player in dem Feld kundtun, gehen dann eher von 10 oder mehr Jahren aus.
Die Hersteller von Verschlüsselungssoft und Hardware stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Ein Update zur Postquantenkryptographie. Achim, und was kann man als Anwender oder als Anwenderin tun, um sich auf die Ära des Quantencomputings einzustellen?
Naja, wenn man sich was Langlebiges kauft, sagen wir mal ein Connected Car, dann sollte man schon darauf achten, dass dessen Kryptosystem agil ist und leicht mit Updates versorgt werden kann. Und wenn man sich für so wichtig hält, dass man ins Visier von Geheimdiensten geraten könnte, dann sollte man nur quantensicher ins Internet gehen. Sonst fängt die NSA die Datenpakete ab und speichert sie, bis sie einen starken Quantencomputer hat.
Geht das denn, quantensicher surfen?
Scheint so. Google hat vor einigen Monaten ein Update für seinen Browser Chrome ausgeliefert, in dem eine Implementierung von Kyber steckt. Also einer von den Algorithmen, die das NIST 2022 standardisiert hat. Und das war auch ansonsten eine Aktion wie aus dem Lehrbuch, eine hybride Verschlüsselung, einmal herkömmlich, einmal quantensicher, damit man auch mit Servern Schlüssel austauschen kann, die keine Postquantenkryptographie beherrschen. Ja, und die Nutzdaten im Web werden symmetrisch verschlüsselt und symmetrische Verfahren sind weniger anfällig.
Also der am weitesten verbreitete Browser ist jetzt quantensicher. Das ist doch was.
Ja, wenn es denn gewiss wäre. Aber vor ein paar Wochen erst hat ein chinesischer Mathematiker, Yilai Chen heißt er, behauptet, er habe einen Quantenalgorithmus geschrieben, der gitternetzbasierte Verschlüsselungsverfahren knacken könne. Haben sich sofort andere Mathematiker gemeldet und gesagt, Kyber ist auch ein gitternetzbasierter Algorithmus. Und wenn es allgemein geht, warum nicht bei Kyber selbst? War alles nicht so. Yilai hat sich schlicht verrechnet gehabt. Aber vielleicht klappt's beim nächsten Mal, weil eines gibt's nicht beim derzeitigen Stand der Postquantenkryptographie und das ist Gewissheit.
Über den aktuellen Stand bei der Postquantenkryptographie sprach ich mit Achim Killer. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Am Dienstag war es soweit. Auch der EU-Rat hat nun dem AI Act, dem Regulierungsgesetz der EU zur KI, der sogenannten künstlichen Intelligenz, zugestimmt. Und damit ist ein, wie so oft in der Europäischen Union, langwieriges und kontroverses Gesetzesvorhaben zu einem mehr oder weniger glücklichen Ende gekommen. Denn selbstverständlich, auch der AI Act ist letztendlich das Ergebnis vieler ursprünglich ganz weit auseinanderliegender Positionen. Er ist ein Kompromiss. Und vollkommen zufrieden mit dem Ergebnis wird nach so einem Kompromiss vermutlich niemand der Beteiligten sein. Es ging beim AI Act ja darum, mögliche negativen Folgen des Einsatzes von KI einzugrenzen oder einzudämmen, ohne dabei übers Ziel hinauszuschießen, ohne die Entwicklung und die Einsatzmöglichkeiten einer Technologie mit immensem Potenzial abzuwürgen. Kilian Fied-Dittelmann ist stellvertretender Leiter des Policy and Advocacy Teams bei der NGO Algorithm Watch. Und auch Algorithm Watch ist nicht rundherum glücklich mit dem endgültigen AI Act. Herr Fied, warum nicht?
Wir haben diese KI-Verordnung über den ganzen Gesetzgebungsprozess 3 Jahre lang begleitet und uns immer wieder vor allem für den Schutz von Grundrechten innerhalb dieser Verordnung stark gemacht. Das war von Anfang an unser Fokus und das war auch von Anfang an ein erklärtes Ziel. Und wenn wir eben streng auf diesen Schutz von Grundrechten schauen, dann haben es eben ganz viele Regelungen nicht in den finalen Kompromiss geschafft und das kritisieren wir natürlich. Grundsätzlich begrüßen wir die Verordnung als solche, weil wir natürlich sagen, die Anerkennung, dass KI reguliert werden muss und dass es grundsätzlich Probleme hier gibt, Risiken und Grundrechtsgefahren, das ist natürlich ein wichtiger Schritt. Und deswegen wird es jetzt auch auf die Umsetzung dieser Verordnung ankommen.
Sie bzw. Algorithm Watch haben ja gesagt bei einer ersten Stellungnahme, es gebe zu viele Schlupflöcher und Ausnahmen beim AI Act. Insbesondere gefällt Ihnen die Regelung zur Gesichtserkennung nicht. Können Sie das einmal genauer erklären? An sich sind ja dafür relativ strikte Voraussetzungen vorgesehen.
Genau, das schärfste Schwert innerhalb dieser KI-Verordnung sind die Verbote in Artikel 5. Also es orientiert sich ja an einem risikobasierten Ansatz und dort gibt es eben diese Risikopyramide und ganz oben an der Spitze ist so ein kleiner Bereich, wo man sagt, hier gibt es wirklich ein unakzeptables Risiko, ein Risiko, was so groß ist, dass wir Verbote aussprechen für bestimmte KI-Systeme. Und viele Verbote für gefährliche Anwendungen, die wir immer wieder diskutiert haben, sind jetzt eben rausgefallen. Und ein großer Streitpunkt die ganze Zeit war eben Gesichtserkennung oder biometrische Identifizierung im öffentlichen Raum. Einerseits in Echtzeit und einerseits nachträglich. Und das ist erstmal verboten. Es haben sich aber gewisse Ausnahmen da reingeschlichen, dass man sagen kann, Strafverfolgungsbehörden und Polizeibehörden dürfen das trotzdem einsetzen unter bestimmten Verfahrensvoraussetzungen, die in der Verordnung ausgeführt werden. Und wir haben uns aber immer für ein ausnahmsloses Verbot von dieser Technik ausgesprochen. Aber wir sagen, das ist eigentlich nichts, was wir in einer demokratischen Gesellschaft wollen. Man muss sich vor Augen führen, was die Konsequenzen wären, wenn so eine Technik Einzug erhält. Ja, permanent in der Öffentlichkeit identifiziert werden können, hat totale Abschreckungseffekte, hat eine ganz große Auswirkung auf ganz viele andere Grundrechte, zum Beispiel, wenn ich zu einer Demo gehe oder wenn ich auf dem Weg bin, mit einem Journalisten zu sprechen. Und deswegen wollen wir ein ausnahmsloses Verbot und da wird man jetzt sehen, ob das vielleicht auf nationaler Ebene in Deutschland zumindest eingeführt wird.
Jetzt haben Sie gerade schon die Risikopyramide erwähnt. Diese Abstufung eben von nicht risikoreichen oder risikoarmen Anwendungen bis hin zu Anwendungen mit sehr hohem Risiko. Grundsätzlich, können Sie diese Aufteilung, die jetzt getroffen worden ist, nachvollziehen? Ist das praktikabel? Ist das aus Ihrer Sicht klar genug definiert, diese einzelnen Stufen?
Aus unserer Sicht gibt es ein paar Probleme mit dem risikobasierten Ansatz. Das haben wir auch im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens immer wieder kritisiert, dass wir eben sagen, vorab lässt sich ein Risiko nicht immer schon bestimmen. Ein Risiko entsteht immer kontextabhängig, entsteht immer in einem konkreten Nutzungszusammenhang. Und das vorab gesetzlich festzuschreiben, das ist ein Risikobereich und das nicht, ist eben sehr, sehr schwierig. Deswegen haben wir uns da grundsätzlich immer für einen anderen Ansatz ausgesprochen. Das ist jetzt aber Wasser unter der Brücke. Jetzt ist dieser Ansatz so verankert in der Verordnung und damit wird jetzt gearbeitet. Da wird jetzt sehr, sehr viel noch passieren in der Ausgestaltung, weil jetzt die Kommission die Aufgabe hat, diesen Hochrisikobereich, um den es ja im Kern geht, auszudefinieren und hier Guidelines zur Verfügung zu stellen.
Da zitiere ich mal die Kritik eines Branchenverbandes des Bitkom. Er hat ja gesagt, dieses KI-Gesetz, es lasse wesentliche Fragen offen. Wahrscheinlich steckt da bei der Kritik des Bitkom noch eine andere Zielrichtung dahinter als bei Ihrer Organisation, aber trotzdem grundsätzlich einmal, können Sie das eben auch so nachvollziehen, diesen Vorwurf einer noch zu geringen Konkretisierung der Regulierung hier?
Genau, da musste man eben einen Kompromiss finden zwischen Begriffen, die noch weit genug sind, dass sie überhaupt irgendwas umfassen, aber eben auch konkret genug, dass man versteht, welche Systeme jetzt hier gemeint sind und welche nicht. Die Unternehmen wollen natürlich Rechtssicherheit und wollen wissen, ist mein Produkt, was ich auf den Markt bringen möchte, jetzt ein Hochrisikosystem oder nicht, weil die ganz großen Regulierungen und die ganz großen Transparenzmaßnahmen greifen nur für die Hochrisikosysteme und das wird absehbar ein ganz kleiner Teil der Systeme nur sein. Wenn wir uns diese Risikopyramide vorstellen, diese breite Streifen am Boden der Pyramide, der ist komplett unreguliert, der wird gar nicht erfasst. Deswegen ist diese Frage, bin ich ein Hochrisikosystem oder vertreibe ich ein Hochrisikosystem oder setze ich es ein, tatsächlich wichtig. Und das ist noch nicht klar genug. Das ist völlig sicher, dass da noch viel, viel Streit drüber geben wird. Wie gesagt, hat die Kommission jetzt die Aufgabe, hier Guidelines und weiterführende Regelungen zu erarbeiten, damit man das konkreter machen kann. Es kamen jetzt schon die ersten Anfragen, gebt uns doch mal konkrete Beispiele für Systeme, die diskriminierende Auswirkungen haben können und ähnliches, dass man das ein bisschen griffiger macht, was fällt hier drunter und was nicht. Die Liste an Hochrisikosystemen, die findet sich in dem Anhang 3 der Verordnung und das ist absichtlich so gelöst, dass man das perspektivisch auch anpassen kann, verändern kann, dass es in so einen Anhang gerutscht ist, dass man da also auch in ein paar Jahren vielleicht Ergänzungen machen kann, wenn neue Systeme, die hohes Risiko haben, aufkommen.
Um mal zu einem Fazit, zu einem Resümee vielleicht zu kommen, Sie haben es ja gerade schon gesagt, es ist ja durchaus möglich und auch durchaus vorgesehen, den jetzt formulierten Act, wenn es nötig ist, auch nachzuschärfen, wenn man eben sieht, bestimmte Sachen greifen nicht oder es tauchen Problemfelder auf, die man bisher nicht gesehen hat, die sich neu ergeben haben. Sind Sie insgesamt optimistisch oder eher pessimistisch, was diese Anpassungsfähigkeit der EU-Gesetzgebung hier angeht? Glauben Sie, dass die Schritt halten kann mit der technologischen Entwicklung, die ja sicherlich auch noch weitergehen wird?
So wie die Gesetzgebung aufgebaut ist, mit ihrer Anpassbarkeit, zum Beispiel bei den Hochrisikosystemen, kann das schon ganz gut funktionieren erstmal, dass man sich auch an neue Technologien immer wieder heranpasst. Die Kommission und die Gremien, die dort geschaffen wurden, die haben erstmal eine gewisse Handhabe, die Regulierung anzupassen. Was natürlich immer schwierig wird, ist, wenn wirklich komplett neue Technologien auftauchen. Das war jetzt ja auch der Fall innerhalb der Gesetzgebung, dass mit generativer KI was Neues aufkam, was die ursprüngliche Fassung dieses Gesetzes noch gar nicht adressiert hat, was man dann im Laufe des Prozesses noch so reinschieben konnte, mit ein paar grundlegenden Anforderungen dort an die Transparenz. Es bleiben aber auch einfach ganz viele Fragen offen jenseits der KI-Verordnung. Also es gibt einfach auch eine ganze Reihe von Fragen, die die KI-Verordnung gar nicht erst probiert zu adressieren. Ein großes Thema aus unserer Sicht ist die marktbeherrschende Stellung von den KI-Unternehmen und die politische Ökonomie da drumherum. Da hilft die KI-Verordnung nichts, dass wir sehen, dass es hier wieder zu so einer Konzentration von Macht kommt in dieser ganzen Branche, erst recht mit dem Fortschreiten der generativen KI. Und deswegen, da werden uns die Themen nicht ausgehen für zukünftige Gesetzgebung, für zukünftige Regulierung, das ist ganz sicher.
Das Regulierungsgesetz der EU zur künstlichen Intelligenz, der AI Act, ist in trockenen Tüchern. Darüber sprach ich mit Kilian Fied-Dittelmann von der Nichtregierungsorganisation Algorithm Watch.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 27347.
Na, Knacki?
Hab du noch gar nichts gesagt?
Ach Knacki, auch mit dem Kryptophon oder was du da hast, das kannst doch nur du sein.
Das olle Kryptophon? Wenn du wüsstest, dass ich hier mit 2 Q...
Nix weiß ich, gar nix. Außer, dass du wieder rumspinnst mit Q.
Was? Wenn du zuhören würdest...
Komm nicht wieder damit, hab deutlich Q gehört.
Wenn du mich nicht unterbrochen hättest, hättest du Q-Bits gehört. Verschränkte Q...
Doch, nicht James Bond?
Nix Bond... Quantenmechanisch verschränkte Qubits. Nicht 2, sondern ein paar 100. Absolute schnellste Verschlüsselung.
Unhackbar? Oh, die Zeit der Postkriminalität bricht an. Bringt uns endlich Sicherheit.
In was für einer Welt lebst du denn? Postkriminalität. Es bleiben immer die alten Tricks, nur die Technik wechselt. Egal ob Schummelsoftware oder personalisierte Obsoleszenz.
Personalisierte mein Sterbedatum?
Quatsch, genau umgekehrt. Tote konsumieren nix. Dein KI-Sozialbot berechnet am Kontostand und Gesundheitslevel den optimalen Zeitpunkt, wann dein Auto kaputt gehen soll. Nur eben besser verschlüsselt.
Dann halten deutsche Autos also doch keine 20 Jahre?
Deins geht erst dann kaputt, wenn KI verlässlich weiß, dass du keinen Herzkasper kriegst wegen der Kohle für eine neue Karre. Nur wirst du es nie erfahren.
Woher weißt du's?
Ich weiß, dass ich nichts weiß. Sokrates.
Ich kauf mir einen ollen Trecker, einen, den ich mit einer Lötlampe starten kann.
Null Chancen. Trotz einer Lizenz zum Löten. Denk an dein Handy.
Lass ich zu Hause.
Die erstbeste Kamera meldet dann den gefährlichen Offliner. Hey, da läuft jemand ohne Handy. Schon hast du einen Terrorverdacht und kriegst digitalen Hausbesuch.
Hab alles verschlüsselt.
Mit genug Qubits in Sekunden entschlüsselt. Verlass dich drauf. Q, der von James Bond, hätte seinen Spaß mit dir und KI.
Weil, lass es wie einen Unfall aussehen, dann doch kein Zufall bleibt?
War's nie. Nur auf den Zufall ist Verlass.
Sokrates?
Nee, Wolf Erlbruch.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Prime-Mitglieder können sich einer Klage gegen Amazon anschließen. Das ist die erste Nachricht im Info-Update von und mit Friederike Walchner-Seri.
Dabei geht es um den Streaming-Dienst Prime Video. Amazon fordert von Nutzerinnen und Nutzern knapp 3 Euro zusätzlich im Monat, wenn sie Filme und Serien weiterhin werbefrei sehen wollen. Fachleute halten eine solche Umstellung innerhalb eines laufenden Vertrags für rechtswidrig. Wer vor dem 5. Februar 2024 ein Amazon Prime-Abo bezahlt hat, kann sich der Sammelklage anschließen. Das teilte die Verbraucherzentrale Sachsen am vergangenen Donnerstag mit. Die Anmeldung ins Klageregister ist beim Bundesamt für Justiz möglich. Betroffene können auf eine Rückzahlung hoffen, müssen gegebenenfalls aber mit einer Kündigung rechnen. Amazon weist alle Vorwürfe zurück und erklärte, alle gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt zu haben. Das Verfahren könnte mehrere Jahre dauern.
OpenAI verteidigt eine Chatstimme, die nach der Schauspielerin Scarlett Johansson klingt.
Der Verdacht kam auf, weil Scarlett Johansson bereits vor Monaten angefragt worden sein soll, ihre Stimme für einen Chatbot des Unternehmens auszuleihen. Laut eigenen Angaben hatte sie jedoch abgelehnt. Viele Menschen hören in der KI-Stimme namens Sky von OpenAI aber trotzdem eine starke Ähnlichkeit zu der Stimme des Hollywood-Stars. OpenAI betont, dass die KI hinter Sky mit der Stimme einer anderen Schauspielerin trainiert wurde. Die Washington Post schreibt, ihren Mitarbeitenden liegen Originalaufnahmen der Trainingsstimme vor. Diese sei der Computerstimme tatsächlich sehr ähnlich. OpenAI teilte mit, es sei nie geplant gewesen, den Chatbot wie Johansson klingen zu lassen. Dennoch hat das Unternehmen die Sky-Stimme vorsorglich abgeschaltet. Scarlett Johansson ist unter anderem für eine Rolle im Film Her bekannt. Darin spielt sie eine KI-Assistentin, in die sich der Protagonist verliebt.
ChatGPT kann bald auf Artikel aus dem Wall Street Journal und der Londoner Times zugreifen.
OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT und der Medienkonzern News Corporation von Rupert Murdoch, haben eine mehrjährige Kooperation vereinbart. ChatGPT kann damit bald auf Informationen aus aktuellen Artikeln sowie auf Archivmaterial der Medien von News Corporation zugreifen. Außerdem sollen die Zeitungsbeiträge die Sprach-KI auch trainieren. Details zur Dauer und zu den Kosten des Deals sind unbekannt. Außer vielen einflussreichen Zeitungen des Unternehmens News Corporation hat OpenAI früher bereits Lizenzen mit anderen Medienunternehmen vereinbart, darunter mit Axel Springer in Deutschland, Prisa Media in Spanien und der französischen Zeitung Le Monde. Die New York Times verfolgt dagegen einen anderen Ansatz. Seit Ende letzten Jahres läuft eine Klage. Die Zeitung beschuldigt OpenAI, Inhalte zu stehlen und die Artikel ohne Erlaubnis für das Training des Sprachmodells zu nutzen.
Hacker haben Daten einer Polizeihochschule in Hessen erbeutet.
Das teilte die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit in einer Pressemeldung mit. Demnach gab es zwischen dem 8. und 13. Februar einen Cyberangriff auf ein älteres Netzwerk der Hochschule. Betroffen sind auch sensible, personenbezogene Daten, die teilweise bis ins Jahr 2010 zurückreichen, darunter Namen, Adressen, Kfz-Kennzeichen, Steuernummern, Bankverbindungen und Gesundheitsdaten. Zu den Geschädigten könnten unter anderem Beschäftigte, Studierende der Fachbereiche Verwaltung und Polizei sowie auch Geschäftspartner zählen. Die Hochschule hat Anzeige erstattet. Das betroffene Netzwerk ist laut der Mitteilung inzwischen vom Internet getrennt.
Die Übersetzungs-KI DeepL hat einen Wert von 2 Milliarden US-Dollar.
Laut eigener Pressemitteilung hat DeepL in einer neuen Finanzierungsrunde gerade 300 Millionen Dollar von Investorinnen und Investoren gesammelt. Der Wert des Unternehmens wird damit auf 2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das berichtet das Wall Street Journal. Demnach ist DeepL das wertvollste deutsche KI-Startup. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Köln. Weltweit nutzen laut Unternehmensangaben mehr als 100.000 Konzerne und Organisationen den Übersetzungsdienst. DeepL ist ein Übersetzungstool, das mithilfe eines generativen KI-Modells Texte besonders präzise übersetzen kann. Das Startup wurde 2017 gegründet und beschäftigt mittlerweile rund 900 Mitarbeitende in Deutschland, den Niederlanden, Polen, Großbritannien, Japan und den USA. Mit der neuen Finanzierung will DeepL insbesondere seine Präsenz in den USA, Asien sowie auch Lateinamerika ausbauen. Außerdem will das Unternehmen seine Forschungsabteilung stärken.
Sternzeit, 25. Mai. Der Mann mit den afrikanischen Asteroiden. Afrika, Rhodesia, Limpopo, Äthiopia und Ruanda sind die Namen von 5 Kleinplaneten, die der Astronom Cyril Jackson entdeckt hat. Der gebürtige Engländer hat die meiste Zeit seines Lebens in Südafrika gearbeitet. Ende der 1920er Jahre wurde er am Union Observatorium bei Johannesburg angestellt, wo er schon während seines Studiums tätig gewesen war. Jackson kümmerte sich vor allem um die Beobachtung von Asteroiden und Kometen. Ihm gelangen über 70 Asteroidenentdeckungen. Damit war er lange Zeit Rekordhalter auf der Südhalbkugel. Diese Objekte tragen oft Namen von Ländern, Flüssen oder Städten in Afrika, etwa Kenia, Sambesia und Kampala. Aber auch seine Frau Aletta hat Cyril Jackson im Sonnensystem verewigt. Damals gab es kaum Hürden, Kleinplaneten nach Politikern zu benennen. So hat Cyril Jackson Botha an den Himmel gesetzt, nach Louis Botha, dem ersten Präsidenten der Südafrikanischen Union. Längst dürfen Politiker erst 100 Jahre nach ihrem Tod Namenspatron eines Asteroiden sein. Daher gibt es noch keinen Asteroiden, der nach Nelson Mandela benannt ist. Einer von Cyril Jacksons letzten Asteroiden heißt Laurel, nach dem Schauspieler Stan Laurel. Diese Bezeichnung stammt nicht von Jackson, sondern von anderen Astronomen. Und der in der Nummerierung folgende ist natürlich Hardy, nach Oliver Hardy. Cyril Jackson kam 1903 zur Welt und wurde 84 Jahre alt. Kollegen haben natürlich auch ihm ein himmlisches Denkmal gesetzt, mit dem Asteroiden Jackson.
Das war Computer und Kommunikation mit Michael Gessert. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Streitkultur. Das Thema dort heute: Brauchen wir die Wehrpflicht zurück?